da. Und man guckte auch in die Völker ringsherum, denen es einfach wirtschaftlich besser ging. Und das ist so ein bisschen wie bei uns heute. Man wurde dann irgendwie neidisch und hat dann schnell schon wieder genug und so ein bisschen auch die Schnauze voll und hat gedacht, naja, ne, ist das nicht damals vielleicht doch alles vielleicht nicht besser gewesen. Und auch religiös, muss man sagen, ist viel passiert. Das habt ihr wahrscheinlich schon in den vergangenen Sonntagen besprochen. Es war auch Unmoral war vor Ort. Man liest von Scheidungen, von Mischehen und sonst von einer doppelbödigen Moral immer wieder. Man kümmerte sich nicht um die sozial Schwachen, die Armen der Gesellschaft mit ihren niedrigen Löhnen, die ausgebeutet wurden. Darüber werden wir später auch noch sprechen. Das ist ja auch ein bisschen das Thema heute. Ich wollte das mal anmachen, weil wir auch immer mal wieder einen Bibelvers einblenden wollen. Ich hatte einen Stick, warte mal, den hatte ich dir vorhin noch. Ja, da ist noch eine Präsentation drauf. Bist du so nett? Danke dir. Ja, ja, kein Problem. Religiös war das eben auch schwierig, ne? Also die Armen wurden unterdrückt. Und dann vor allen Dingen die Zusammenarbeit zwischen Volk und Priester, das lief auch nicht gut. Man kümmerte sich nicht großartig um die Verheißungen, denen man mal gefolgt war. Der Opferdienst war schwierig. Die Opfertiere waren teilweise nicht gesund, die Zeiten wurden nicht eingehalten. Der sogenannte Zehnte war damals ein strenges Ritual, was der Herr eingeführt hatte. Der wurde nicht regelmäßig eingehalten. Darüber spricht Malachi auch. Genau. Und das ist ja auch unser Thema, soziale Ungerechtigkeit. Die Witwen und die Waisen und die Armen und die Fremden wurden unterdrückt. Das kann man sagen, keine gute Situation. Und so baut sich auch alles auf. Ja? Das Buch Malachi ist davon gekennzeichnet, dass das geht so ein bisschen dialektisch hin und her. Malachi spricht immer davon, sagt immer, ihr sprechet und dann antwortet er in einer Art Gegenrede. Und so baut sich argumentativ das ganze Buch auf. Und ein bisschen erinnert das, glaube ich, an die heutige Zeit. Denn wir können ja die Frage stellen, warum machen wir das alles? Was haben wir mit dem Alten Testament groß zu tun? Und wir müssen sagen, es gibt schon ein paar Parallelen, denn genauso wie das Volk Israel damals, das Volk Juda, das Volk Israel nicht mehr viel wissen wollte von Gott und seinen Verheißungen, obwohl durch ihre Tradition bedingt sie eigentlich eine Menge Ahnung noch hatten und sich daran erinnern konnten, dass Gott eigentlich treu war und sie immer bewahrt und behütet hatte und auch die Schuld vergeben hatte und wieder eine Wiederherstellung herbeigeführt hatte, so leben wir ja auch in einer Zeit, wenn man mal mit Leuten spricht. Man weiß schon so ein bisschen über die christlichen Wurzeln und Traditionen, aber die haben keinen großen Einfluss auf den Alltag der Menschen. Wir kennen das alle. Wir müssen uns ja selbst auch immer an die Nase fassen, ob wir uns beeinflusst fühlen und das Wort Gottes als relevant für unser Leben erachten. Und im Grunde genommen, wenn man mit Leuten spricht in unserer Umgebung, da haben wir im besten Fall Gleichgültigkeit, aber im schlimmsten Fall sogar offenen Widerstand gegen Gottes Wort und gegen Gottes Gedanken. Das ist so ein bisschen das Parallele, was ich hier sehen möchte. Aber nicht zu viel Vorspann. Ich wollte gerne nochmal auf den ersten Vers, Christian hat ja das gelesen, eingehen und wir wollen versuchen, die wenigen Verse miteinander zu betrachten und gucken, welche Auswirkungen, welche Anwendungen können wir für unser praktisches Leben finden. Mit euren Worten ermüdet ihr den Herrn. Ihr aber werdet sagen, womit haben wir ihn ermüdet? Dadurch, dass ihr gesagt habt, jeder, der Böses tut, ist gut in den Augen des Herrn und an solchen hat er gefallen. Oder wo ist der Gott des Gerichtes? Da fängt es schon an. Man sieht so ein bisschen die Frechheit oder die Forschheit, die Dreistigkeit der Juden, die sagen, womit haben wir ihn denn ermüdet? Mit anderen Worten, was wollt ihr eigentlich? Prophet, Sprecher der Opposition, was redest du denn da? Es ist doch alles gut letztendlich. Und es ist tatsächlich so, wir treffen auf einen Gott, den wir aus der Bibel kennen. der uns wichtig ist, von dem man nicht gerade sagen kann, dass er schnell ermüdet. Er ermüdet und ermattet nicht. Das ist eigentlich das, was wir wissen. Und er hat eine wahnsinnig große Geduld. Ich glaube, ich habe einen Vers aus dem Neuen Testament, der auch für uns relevant ist. Er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zu Buße kommen. Eigentlich ist Gott langmütig. Und trotzdem gibt es Fälle, auch Jesaja, Kapitel 43, lesen wir das ja, dass der Herr manchmal ermüdet ist wegen unserer Unmoral und wegen unserer Herzenshärtigkeit. Das ermüdet ihn letztendlich schon, auch wenn er geduldig ist. Ist für Gott auch manchmal das Maß erfüllt. Und trotzdem, Gott ist groß und geduldig, das können wir mitnehmen. In Lukas 15 lesen wir doch das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und an einer Stelle heißt es irgendwo, und der Vater sieht ihn von ferne, als der Junge sich aufmacht und sagt, ich will mal wieder zurück zu meinem Vater, da geht es mir besser, da muss ich nicht bei der Schweineherde da im Stall aufpassen auf die unreinen Tiere. Und dann besinnt er sich und kommt wieder zurück und der Vater guckt von ferne, als hätte er die ganze Zeit schon Ausschau gehalten. Das ist ja ein gutes Vorbild, eine ganz interessante Geschichte, dass auch unser Vater Ausschau hält nach uns. Und ja, vielleicht nochmal zurück zu dieser Stelle, ihr ermüdet Gott, indem ihr sagt, jeder, der Böses tut, ist gut in den Augen des Herrn und an solchen hat er Gefallen. Das ist einfach nicht so. Jemand, der Böses tut, ist nicht gut in den Augen des Herrn. Ich weiß auch nicht, warum die Priester damals auf die Idee kommen, so etwas umzukehren. Jesaja 5, Vers 20, ich hatte das auch schon hier kurz mal aufgeführt, sagt, wir denen, die das Böse gut nennen und das Gute böse, die Finsternis zu Licht machen und Licht zu Finsternis, die Bitteres zu Süßem machen und Süßes zu Bitterem. Den Vers finde ich gut. Der trifft ein bisschen auch unsere Zeit heute, weil man manchmal den Eindruck hat, dass in unserer Gesellschaft genau das gerade passiert. Und auch damals war das üblich. Wahrscheinlich neigen wir Menschen schon seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden, steckt vielleicht ein bisschen in unserer DNA, immer wieder dazu, die Grundsätze Gottes zu verkehren, umzuwandeln. Das Gute böse zu nennen und das Böse gut. Und auch wie einer der Propheten, ich weiß gar nicht, ob das auch Jesaja sagt, der sagt, sogar andere Leute zu ermutigen, in den bösen Werken zu verharren. Die Priester hätten das, wie ich finde, eigentlich wissen müssen. Ich habe mir mal rausgeschrieben, woran das liegen mag, dass es vielleicht Gründe dafür gab. Einen Grund habe ich gerade schon genannt, dass die Leute irgendwann ihre geistliche Energie verloren haben. Die waren so wie die Träumenden, sie hatten die Erlaubnis, auszuwandern, wieder in ihr Land zurückzukehren. Das ist was ganz Besonderes. Und mit wie viel Elan war man damals, Zerubabel, Nehemia, damals gestartet, die Mauer wieder aufzubauen und den Tempel. Und nach einer Zeit, das ist 100 Jahre her, und nach einer Zeit kommt einfach Frust, weil alles doch nicht so läuft, wie es läuft. Und vor allen Dingen, wenn es wirtschaftlich und politisch nicht so ganz ideal ist, verliert man dann schnell seinen Glauben, verliert die Lust, hadert vielleicht mit Gott und auch der Gottesdienst und die geistliche Beziehung leidet. Und wir können uns als Menschen gut warm anziehen, auch als Christen in dieser Zeit zu gucken, dass wir nicht in dasselbe Verhalten, in dieselbe Einstellung hineinfallen und Gottes Gebote eben missachten. Eine andere Möglichkeit war vielleicht, wenn man so ein bisschen nachforscht, dass als der erste Tempel gebaut wird, es gab ja einen ersten Tempel unter Salomo, der 960, 970 gebaut wurde, und da zog die Herrlichkeit Gottes ein. Jesaja berichtet darüber in Jesaja 6, wo er sagt, boah, die Herrlichkeit Gottes durchdringt ja den ganzen Tempel. Ich kann das ja kaum richtig wahrnehmen. Das ist ja wahnsinnig, was dort passiert. Und dann wurde vorausgesagt, dass die Herrlichkeit wiederkommen würde. Aber nach Hesekiel 10 und 11 ist ja die Herrlichkeit Gottes hat sich zurückgezogen und sie ist noch nicht wiedergekommen. Das heißt, man wartet auf Gottes Manifestation im Tempel und das passiert nicht. Und auch als der neue Tempel gebaut wurde, ungefähr 520, 530 vor Christus vielleicht, weiß gar nicht genau. Der wurde später, als Jesus geboren wurde, um diese Zeit etwa unter Herodes noch mal ein bisschen verschönt. Aber auch nicht lange, 70 nach Christus wurde er ja schon wieder zerstört. Und seitdem haben die Juden keinen eigenen Tempel. Ich war da mal in der Gegend, da gibt es ja die Klagemauer. Und die kann man dann bewundern und besichtigen. Jürgen, du warst auch dort, kann man besichtigen. Und da gibt es so eine Tempelanlage, so ein bisschen provisorisch. Da haben die auch ihre Feste gefeiert. Aber die Herrlichkeit Gottes ist eigentlich damals nicht zurückgekehrt. Da gucken wir gleich in den nächsten Versen, was das bedeutet. Vielleicht war das ein Grund, warum die Israeliten damals so träge waren. Und wir kommen jetzt zum ersten Vers im nächsten Kapitel. Man kann sagen, das nächste Kapitel ist davon geprägt, es wird etwas passieren, es wird jemand wiederkommen, der Engel des Herrn wird wiederkommen, wir wissen, wer das ist, dass sich der Herr Jesus dahinter verbirgt, denn es dauerte ja nicht mehr so lange, gut 400 Jahre, dass das passieren würde. Und vor allen Dingen einen Boten. Und damit ist, da sind sich viele Bibelausleger in den Kommentarbüchern einig, dass hier Johannes der Täufer mit gemeint ist. Siehe, ich sende meinen Boten, er wird den Weg freiräumen vor mir und unversehens kommt der Herr, den ihr sucht, zu seinem Tempel. Und der Bote des Bundes, an dem ihr gefallen habt, seht, er kommt, spricht der Herr, der Herrscharen. Johannes der Täufer war damals einer der zentralen Ankündiger der Herrschaft Gottes. Er ist vor ihm hergegangen und Jesus Christus ist letztendlich die Füllung dessen, was Johannes der Täufer vorausgesagt hatte. Und dann steht hier, und er wird den Weg freiräumen vor mir und unversehens kommt der Herr, das ist unser Herr, der Herr Jesus, den ihr sucht zu seinem Tempel. Achtet mal hier so ein bisschen auf den Begriff, den ihr sucht und auch und der Bote des Herrn, an dem ihr gefallen habt. Ne? Das ist ja auch fast schon so ein bisschen zynisch oder den ihr wünscht, hast du, glaube ich, vorgelesen oder herbeisehnt. Es gab nicht so viele Leute, die damals den Herrn herbeigesehnt haben. Und damals übrigens hat überhaupt keiner auf irgendeinen kommenden Herrn gewartet. Überhaupt nicht. Deswegen ist das vielleicht ein bisschen ironisch oder zumindest sarkastisch gemeint, glaube ich, den ihr sucht und an dem ihr gefallen habt. Man müsste eigentlich Gefallen daran haben. Und die Schriften im Alten Testament haben immer wieder von dem kommenden Jesus gesprochen. Aber das war überhaupt nicht der Fall. Jesus kam aber tatsächlich zu seinem Tempel zurück. Wir sehen das, dass er immer wieder im Tempel war. Nicht nur, als er geboren wurde, da kamen natürlich seine Eltern, also seine Mutter und sein Pflegevater, sage ich immer Stiefvater, Pflegevater, Adoptivvater, Josef, um dann die Opfer und so weiter darzubringen. Und dann im selben Kapitel übrigens kam er auch nochmal als 12-Jähriger. Und da waren die Eltern hatten ihn doch gesucht und er hat dann seine Eltern so ein bisschen mit 12 Jahren so angefahren, wisst ihr nicht, dass ich da sein muss im Haus meines Vaters, hat man wahrscheinlich schon überlegt, was soll das denn jetzt, wie redet der denn daher? Und später kam er nochmal wieder und hat dann die Tempel weg, die Geldwechsler irgendwie, ist er angegangen und hat da erstmal aufgeräumt und dann in der Karwoche kam er später nochmal und auch ganz am Ende kam er in der Synagoge eben zu lehren, zu lesen und zu lehren. Also Jesus kam immer wieder zu seinem Tempel und die große Hoffnung ist, dass er tatsächlich auch noch mal vollständig wiederkommen wird. Es gibt übrigens, hatte ich mir jetzt auch noch rausgeschrieben, einmal der Engel, wir hatten das mal im Kindergottesdienst, dieses Kapitel, der Engel des Herrn hat damals auch dem armen König Hiskia geholfen, dessen Herr plötzlich, oder der von dem assyrischen Heer mit 185.000 Soldaten bedrängt und heimgesucht wurde. Und der Engel des Herrn hat eines Tages eingegriffen und 185.000 Soldaten vernichtet. Vielleicht eine Krankheit, Pest, wie auch immer. Ich weiß es nicht. Aber der Engel des Herrn wurde auch hier erwähnt. Und damals hat Hiskia sich sehr gefreut, ein gottesfürchtiger König, der Gott die Ehre gegeben hat. Hier noch einmal zusammenfassend, der Bund, der Engel des Bundes, der neue Bund, den der Herr mit dem Haus Israel, mit dem Haus Juda schließen würde und im Neuen Testament auch, als es um die Einsetzung im Abendmahl geht, dies ist der neue Bund in meinem Blut. Also Jesus spricht von einem Bund, dessen Begründer er ist, der neue Bund. Der alte Bund hat nicht überall seine Bedeutung verloren, das wissen wir auch, aber der neue Bund, an dem auch wir als Christen Anteil haben, das ist das Neue daran. Wir müssen auf die Uhr gucken, weitermachen, ab Vers 2. Wer aber könnte den Tag ertragen, da er kommt? Jetzt geht es wirklich um Gerichte plötzlich. Jetzt könnte ein mulmig werden dabei. Und wer könnte bestehen bei seinem Erscheinen? Denn er ist wie das Feuer eines Schmelzers und wie das Laugensalz der Walker. Jetzt kommt irgendwie ein Gericht und er gebraucht irgendwie Malachi wieder so ein Bild, was übrigens auch bei Jesaja und Jeremia immer wieder auftaucht, das Bild von dem Schmelzer. Den Namen gibt es ja auch bei uns, ne? Schmelzer, gerade so in Nordrhein-Westfalen, im Ruhrgebiet. Aber das ist irgendwie ein schönes Bild, weil es von Läuterung spricht, von Reinigung. Das tut ja auch weh, ne? Das Edelmetall wurde damals geschmolzen. Gehen wir mal von Silber aus. Das wurde halt heiß gemacht, geschmolzen. Und die Schadstoffe, die Verunreinigungen, ist ja auch ein biblischer Begriff, die Reststoffe, die sind dann praktisch, weil die eine niedrigere Dichte haben, nach oben gegangen durch die Hitze und die wurden mit dem Blasebalg, wurden die weggepustet. Und das macht man so oft. Der Blasebalg, den gibt es auch. Das gibt es auch ein Bild von. Ich hatte das in Jeremia 6, ich musste das auch nacharbeiten hier. In Jeremia 6 steht etwas vom Blasebalg. Die Verunreinigungen werden also praktisch weggepustet und das Silber wurde immer reiner. Und so rein irgendwann, hier nochmal der Vers dazu, deine Schlacke wie mit Lauge läutern, all dein Blei will ich wegschaffen. Ich habe dich geläutert, nicht wie Silber, im Ofen des Elends habe ich dich geprüft. So lange, bis der Schmied sein eigenes Spiegelbild im Silber sehen konnte. Und das finde ich irgendwie ein tolles Bild, weil es darauf hinwirkt, dass wir als Menschen, gerade wir als Christen, immer wieder so einem Reinigungsprozess unterworfen werden, den Gott anstößt in unserem Leben. Nicht nur wir als einzelne Christen, sondern auch wir als Gemeinde manchmal. Dass auch eine Gemeinde gereinigt werden kann. Und so lange, bis der Silberschmied sein eigenes Angesicht darin sehen kann. Und das erinnert ein bisschen, ich musste denken an den Kolosserbrief. Wir haben den ja vor 3 Jahren mal miteinander betrachtet hier, den Kolosserbrief. Da gibt es eine Stelle, ich habe das auch mal rausgeschrieben, wir haben das neue Gewand angezogen, da ging es um Kleider, um Klamotten, den neuen von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlich wird. Das ist ja für uns Christen das große Ziel. Wenn es darum geht, Prüfungen zu erdulden oder Reinigungsprozesse zu überstehen oder Versuchungen zu erleiden, dann geht es darum, mit dem Ziel, dass das hört sich blöd an, so ein bisschen antiquiert, erzogen zu werden dahin, dass wir als Christen uns von Verunreinigungen trennen und Gott ähnlicher werden können. Das ist das große Ziel eigentlich. Und in den Kolossern wurde das auch hier schon beigebogen. Man muss sich dabei, ich weiß gar nicht, wo ich das jetzt habe, später. Hier, egal, kommen wir gleich noch zu. Vers 3. Und er wird sich niedersetzen und schmelzen und das Silber reinmachen. Er wird die Leviten reinmachen und sie läutern wie das Gold und wie das Silber. Sie werden dem Herrn Gaben darbringen in Gerechtigkeit. Hier geht es darum, dass auch die religiöse Elite, das Volk der Leviten, das waren ja die, die zum Priesterdienst auserwählt wurden, die müssen sich genauso dem Reinigungsdienst unterwerfen. Und das ist auch klar. Und auch hier wieder die Anwendung für uns. Die Leute, die in der Gemeinde ein verantwortliches Amt übernehmen, Älteste sind. Oder auch die in der Verkündigung stehen oder die eine Vorbildfunktion haben von, für andere Menschen. Die werden auch diesem Reinigungsprozess unterworfen werden. Es sind alles Menschen. Wir hatten gerade kurz im Zwiegespräch Klaus Dieter darüber gesprochen. Wir sind ein Leib. Wir sind eine Gemeinde und es gibt keine hierarchischen Unterschiede in der Gemeinde und wir stehen alle vor unserem Herrn und bedürfen alle manchmal auch der Zurechtweisung. Und trotzdem ist auch für uns als Christen wichtig zu wissen, und ich finde einen Vers sehr schön, ich habe mir den hier mal rausgesucht, den kenne ich noch von ganz früher aus der Kindheit oder Jugendzeit. In Jugendschulen habe ich mir damals unterstrichen, keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott ist treu, dass er dafür sorgen wird, dass er von unseren Versuchen nicht aufgerieben werden, sondern er wird einen Ausweg schaffen, dass ihr die Kraft habt, sie zu bestehen, heißt es hier in der Neuen Genfer. Das ist gut. Das ist immer gut zu wissen, dass der Reinigungsprozess, Läuterungsprozess immer das Ziel hat, näher zu Gott heranzuwachsen, aber nicht unseren Mut, unseren Glauben, unsere Zuversicht, unsere christliche Identität einzubüßen, aufzugeben. Das ist nicht das Anliegen. Und auch das kann uns Hoffnung machen. Übrigens, der König Hiskia, über den wir gerade gesprochen haben, der war dann auch am Jubeln, nachdem er gerettet worden war. Also am Jubeln. Er war dabei zu jubeln, nachdem er gerettet worden war. Siehe, zum Heil wurde mir bitteres Leid. Du hast liebevoll meine Seele von der Grube der Vernichtung zurückgehalten. Und das ist ein schöner Vers. Denn alle meine Sünden hast du hinter deinen Rücken geworfen. Die sind einfach weg. Und die sind einfach eliminiert worden. Wir gehen weiter, Vers 4. Vers 4, 5, 6 wollen wir noch miteinander besprechen. Und die Gabe Judas und Jerusalems wird dem Herrn gefallen wie in alten Tagen und wie in weit zurückliegenden Jahren. Ich habe lange auch darüber nachgedacht, habe auch in so Kommentarbüchern nachgeguckt. Das ist schwierig, was eigentlich genau damit gemeint ist, wie in alten Tagen. Und der Prophet weist so ein bisschen darauf hin, ja, es wird tatsächlich sein, dass die Priester wieder ihren ganz normalen Dienst machen und so, wie Gott es einfach angeordnet hatte, dass man ordentliche Tiere zu den bestimmten Zeiten, die vorgegeben sind, opfern, dass der Opferdienst funktioniert und dass die Menschen ihre Herzen wirklich dem Herrn wieder entgegenbringen. Aber wenn man mal in die Geschichte guckt, einen richtigen Opferdienst haben die Juden bis heute nicht. Es gibt einfach keinen Tempel und somit hat auch der Opferdienst aufgehört. Es gab zu dieser Zeit übrigens einen Tempel, natürlich, der von Serubabel damals schon wieder aufgebaut worden war. Und auch während der 400 Jahre zwischen Malachi und Jesus Christus, ein Abschnitt, über den die Bibel schweigt, wo auch keine Propheten erschienen sind. Aber da gab es natürlich auch einen Tempel und Opferdienst. Und Herodes hatte ihn noch mal so ein bisschen besser ausstaffiert. Aber letztendlich ist dieser Tempel auch von Titus, Rom damals, ganz Jerusalem, zerstört worden. Aber so eine Mauer war noch übrig geblieben, die heute noch da ist, wo die Leute so ein bisschen feiern und ihren Gottesdienst haben. Und das alte levitische Priestertum mit ihrem Opferdienst findet bis heute nicht statt. Ich habe auch überall noch mal nachgeguckt, auch teilweise bei ChatGPT noch mal nachgefragt, ob es irgendwelche neueren entweder ich vielleicht nicht mitgekriegt habe. Aber tatsächlich ist das so. Viele warten auf den dritten Tempel, den neuen Tempel, der irgendwann mal erstehen wird. Die Bauteile sollen schon stehen. Aber so genau weiß man das vielleicht noch nicht. Und das Judentum hatte damals auch seine Form geändert. Der rabbinische jüdische Dienst entstand damals. Und statt Tieropfer hat man damals angefangen, mehr in der Synagoge. Die Synagogen entstanden dann wurde gelesen und gelehrt. Und man hat mehr Almosen und Schriftarbeit und so geleistet. Aber der eigentliche Opferdienst fand nicht statt. Wann wird er überhaupt wieder stattfinden? Wahrscheinlich erst, wenn der Herr wiederkommt. Und hier, glaube ich, liegt wahrscheinlich auch ein bisschen der Schlüssel. Vielleicht geht es die ganze Zeit nur um Jesus Christus. Warum? Weil Jesus Christus den Gottesdienst ganz neu ordnen wurde. Er hat manchmal gesagt, die Alten haben euch das und das verkündet, aber ich sage euch. Er hat irgendwie alles neu gemacht. Und durch sein Sterben wissen wir heute aus der Rückschau, aus der Rückperspektive wissen wir, dass es ganz anders war. Jesu Leib selber ist der Tempel, der vernichtet und wieder aufgebaut werden würde. Und Paulus spricht sogar davon, dass der neue Tempel, das ist, sind wir als Gemeinde, wir bilden den Tempel. Wir als Gemeinde bilden den Tempel Gottes, sagt Paulus ganz ausdrücklich im 1. Korintherbrief. Und wenn man Gott nahen will, macht man das nicht über den hohen Priester, so wie damals mit Aaron, einmal im Jahr ins Allerheiligste mit den Opfern und so weiter, sondern Jesus sagt, ihr könnt zu mir kommen in Geist und Wahrheit, im Glauben. Und die Opfer sind gar nicht mehr nötig, weil Jesus Christus doch selber das vollkommene Opfer geworden ist. Also ich glaube, dass dieses Kapitel sehr stark hinweist auf Jesus Christus, der durch sein Leben, durch sein Sterben, durch seine Auferstehung einen ganz neuen Gottesdienst auch bereitgestellt hat und damit auch einen neuen Bund, eine ganz neue Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Vers 5 und 6. Hier geht es eigentlich so ein bisschen um den Kern der Geschichte. Ich will mich nähern zum Gericht und werde ein schneller Zeuge sein gegen. Und jetzt kommen die ganzen Sünden gegen Zauberer und Ehebrecher und gegen jene, die schwören und dabei lügen. Bis dahin erstmal. Gleich kommen wir zu den wirtschaftlichen Geschichten. Alles das hat der Herr irgendwie verboten. Zauberei wurde übrigens auch schon im Neuen Testament wird davor gewarnt, weil Paulus an die Thessalonicher schreibt, dass man da ganz schön aufpassen muss. Man kann den Vers jetzt lesen. Satan mit seiner Kraft, was sich in allen möglichen machtvollen Taten zeigen wird, in Wundern und außergewöhnlichen Geschehnissen, allesamt Ausgeburten der Lüge in Unrecht und Irreführung aller Art. Also Vorsicht, wenn du dazu neigst, vielleicht esoterischen Lehrmeinungen auf den Leim zu gehen. Es gibt Leute auch in unserer Gesellschaft, die brauchen christliche Begriffe und füllen damit aber ungöttliche, heidnische, ganz andere Inhalte. Und auf den ersten Blick hört sich das gut. Ach, du glaubst auch an Jesus und das Gut ist ja toll, da haben wir eine Basis. Aber letztendlich verbirgt sich dahinter etwas ganz anderes, etwas Fremdes, was uns Christen eigentlich erschrecken oder aufrütteln sollte. Und es geht, ich habe hier nochmal die Stelle aus dem Alten Testament, dass Ehebruch im Alten Testament natürlich auch stark geahndet werden, sogar mit Todesstrafe bestraft wurde. Und dann kommen wir irgendwie, ja, das ist so ein bisschen der Kern auch unserer Predigt. Soziale Ungerechtigkeit steht als Motto über dieser Predigt. Und wenn man darüber liest, sind hier im Wesentlichen die Arbeitnehmer gemeint. Heute würden wir sagen, der Niedriglohnsektor, die prekären Verhältnisse, die Arbeiter, die wenig Kohle verdienen und die wirklich nicht immer genug zum Überleben haben. Und die Bibel ist hier ganz eindeutig. Und hier ein paar Stellen dazu. Wer arbeitet, hat Anrecht auf Lohn, ganz ehrlich, schreibt Paulus an Timotheus schon. Jeder Arbeiter in der alten Elberfelder, glaube ich, heißt es, jeder Arbeiter ist seines Lohnes wert. Das ist ganz klar der Fall. Und dritte Buch Mose nochmal. Du sollst deinen Mitmenschen nicht erpressen oder berauben. Ganz wichtig, die Schwächeren der Gesellschaft. Wenn jemand tageweise für dich arbeitet, musst du ihm noch am selben Tag deinen Lohn auszahlen. Und das gilt auch für uns, egal. Ne? Die allermeisten von uns sind abhängig beschäftigt, haben irgendwo einen Job, einige von uns sind selbstständig. Und es geht darum, dass wir unseren Lohn pünktlich zahlen und dass wir Arbeit wertschätzen und Arbeit auch ordentlich vergüten. Eigentlich ist das für uns eine Selbstverständlichkeit. Aber die Bibel weist ganz klar darauf hin. Wir haben ja auch irgendwie andere Arten. Wir haben zum Beispiel das Mindestlohngesetz. Der Mindestlohn wurde dieses Jahr nochmal angehoben, liegt bei knapp 15 Euro inzwischen und hat immer gesellschaftliche, politische Vor- und Nachteile, der Mindestlohn. Aber die eigentliche Intention ist gut und richtig. Er soll im Niedriglohnsektor den Menschen ein ordentliches Auskommen bieten, um überleben zu können. Den Arbeitern, die eure Felder bestellten, habt ihr den Lohn vorenthalten. Ein Unrecht, das zum Himmel schreibt sogar Jakobus in Jakobus 5, Vers 4. Und das fand ich interessant. Das möchte ich auch noch bringen, weil das so zu diesem Thema gehört. Hört dies, die ihr dem Armen nachstellt und die Elenden im Land beseitigt und sagt, wann ist der Neumond vorüber, dass wir Getreide verkaufen können. Und jetzt ist interessant, auf welche Weise. Und wann der Sabbat vorbei, dass wir Korn anbieten können, dann machen wir das Efa kleine und den Schekel größer, also Betrug, und fälschen die Waage für den Betrug, um Hilflose zu kaufen für Geld und den Armen für ein paar Schuhe, und den Abfall vom Korn verkaufen wir. Dieser Vers aus Amos spricht darauf an, dass Leute ihr Leben verdingen, als Leibeigene für geringes Geld, für ein paar Schuhe quasi. Hilflose zu verkaufen für Geld und den Armen für ein paar Schuhe. Also die Bibel warnt wirklich davon, die Bibel hat nichts gegen Reichtum. Die Bibel warnt aber davor, unser Herz daran zu hängen und unsere bessere soziale Position dazu nutzen, ärmere Menschen auszunutzen. Das muss man hier sehen. Und ebenso werden Witwen und Waisen angesprochen. Psalm 69, Gott ist ein Vater der Witwen und Waisen. Und auch hier sorgt für Gerechtigkeit. Hier bei Jesaja sehen wir das hier, sorgt für Gerechtigkeit. Wehrt den Unterdrückern, schafft den Waisen Recht, kämpft für die Witwen. Und bedrückt nicht die Witwe und die Waise, den Fremden und den Elenden. Das sind jetzt sehr, sehr viele Stellen einfach. Man kann sich das nicht alles merken. Man sieht aber daraus, dass die Heilige Schrift im Alten und im Neuen Testament ein großes Interesse daran hat, dass wir als Christen einen sozial verantwortlichen Umgang haben, gerade mit den Ärmsten der Armen, sagen wir immer, oder mit den Schwächsten unserer Gesellschaft. Das möchte ich hier auch nochmal sagen. Übrigens, in unserer Gesellschaft wird auch viel über das Negative im Christentum gesprochen. Mich erinnert das auch bis auch gestern Abend. Wir saßen mit ein paar Leuten zusammen beim Abendessen. Da kam natürlich auch das Thema aus. Und ich habe mich gewundert, dass jemand, von dem ich glaube, man ist doch dem christlichen Zeugnis relativ nah und ist doch eigentlich auch, hat viel Ahnung und steht der evangelischen Kirche nah. Und dass es trotzdem dann heißt, ja, aber was das Christentum alles sich Negatives geleistet hat, das muss ich jetzt noch mal sagen. Aber das stimmt einfach nicht. Das ist falsch. Das Christentum war die Religion, ich sage jetzt bewusst mal Religion, die dafür gesorgt hat, dass die Menschen eine Gesundheitsversorgung hatten, dass sie an die Bildung herankamen. Bildung und Gesundheit, das sind die wesentlichen Faktoren, die Menschen aus ihrer sozialen Notlage befreien können. Und das war das Verdienst der christlichen Kirchen, die damals im Laufe der letzten Jahrhunderte Klöster gebaut hat. Es gibt ein gutes Buch darüber, über Mangal Wadi. Das Buch der Mitte, das ist ganz nett, im Fontes Verlag erschienen, ist 5, 6 Jahre alt. Und da kann man schönes, so ein dicker Schinken nachvollziehen, dass im Laufe der Jahrhunderte die Kulturgeschichte in Europa davon geprägt war, dass die Kirchen einfach diakonisch viel Gutes gewirkt haben und dass die Klöster dafür gesorgt haben, dass wir eine ordentliche Bildung haben, eine Schulpflicht, und dass wir ein sozial unabhängiges Bildungssystem haben, wo Schulen und ein Großteil der Unis auch kostenfrei sind und besucht werden können. Das ist nicht selbstverständlich. Und deswegen kann man das Christentum auch in dieser Hinsicht, wenn man das nur sozial betrachten würde, durchaus auch loben. Und am Ende, ja, und der Fremdling, den sollst du nicht bedrücken und bedrängen, denn ihr seid auch Fremdlinge in Ägyptenland gewesen. Auch das wird im Alten Testament erwähnt. Und jetzt am Ende vielleicht noch, ich, der Herr, habe mich nicht verändert und ihr Nachkommen Jakobs habt damit nicht aufgehört. Ich möchte besonders über den ersten Teil sprechen. Ich habe mich nicht verändert. Tatsächlich sind Gottes Gebote gleich geworden. Oder nein, Entschuldigung, gleich geblieben. Im Hebräer finden wir den Vers, ich verändere mich nicht. Ich bleibe derselbe. Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Wir können uns verändern, immer wieder, aber Gottes Wort bleibt wirklich gleich. Ja, hier ist das auch. Jesus Christus ist immer derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Wir haben an Malachi gesehen, dass Gott die die gläubigen Juden läutern wird. Er wird sie bestrafen, er wird sie reinigen, aber wieder zurechtbringen. Und das ist die große Hoffnung. Die Gottesfürchtigen wird er nicht vernichten. Das ist die Erkenntnis Gottes. Aber die Erkenntnis Gottes ist auch, dass man Gott spüren soll, erkennen soll in seiner Heiligkeit und in seiner Gerechtigkeit. Dass wir wegkommen von diesem Gefühl, alles ist immer nur gut und richtig, was ich tue, sondern dass wir ganz klar zwischen Gut und Böse unterscheiden und dass alle Welt irgendwann einmal erkennen wird, dass das Land voll ist von der Erkenntnis, also dass das Land voll sein wird von der Erkenntnis des Herrn und wir Gott in seiner Ganzheit erkennen werden. Man wird nichts Böses tun, noch verderblich handeln auf meinem ganzen heiligen Berg. Denn das Land ist voll von Erkenntnis des Herrn, wie vom Wasser, das das Meer bedeckt. Wir haben also, um das nochmal rund zu machen, möchte ich zum Abschluss noch vielleicht zwei Dinge sagen. Das eine ist, vielleicht, dass wir gesehen haben, Gott hatte tatsächlich mal sein Volk als heiliges, ausgewähltes Volk auserwählt, um in einem Land zu leben, das Gott ihm gegeben hatte, um dort für andere ein Vorbild und ein Segen zu sein, für die umliegenden Völker. Und Israel hat das immer wieder nicht geschafft und hat sich durch seine Sünde angepasst und war irgendwann nicht mehr unterscheidbar von den umherliegenden Völkern und hat damit seinen Auftrag, seine Funktion nicht mehr wahrnehmen können. Und deswegen das letzte Mal, dass Gott sich im Alten Testament hier noch einmal an das Volk wendet. Und dann kam irgendwann das Gericht über Jerusalem. Und danach erlebte der jüdische Glaube vielleicht auch tatsächlich so etwas wie eine Belebung. Aber vor allen Dingen ist Jesus dann gekommen, das ist wichtig. Jesus ist gekommen und hat auch einen Weg für uns als Menschen, die nicht jüdisch geboren waren, bereitet, dass wir zu ihm gehören können. Das ist wichtig. Und ein anderes ist vielleicht noch wichtig, auch so für uns, vielleicht für unser praktisches Leben. Wir haben so viel über Sünde gehört, über Zauberei und über Ehebruch und über verkehrte Ehen und über Opfer, die nicht stattfinden. Aber ich glaube, es geht in dem ganzen Kapitel nicht immer nur, in einer ganzen Bibel nicht immer nur über unsere tatsächlichen Sünden, die wir so begehen. Mal ganz ehrlich, wir sind alles so taffe Christen. Es kommt auch selten vor, dass wir ständig immer nur Sünden begehen. Also wir fahren nicht den ganzen Tag am Wochenende mit besoffenem Kopf Auto und bauen Unfälle, verprügeln nicht unsere Ehepartner. Und es kommt auch selten vor, dass wir ständig in Affären mit anderen Menschen leben, die uns nicht, mit denen wir nicht verheiratet sind. Ich übertreibe ein bisschen. Ich will damit sagen, wir achten als entschiedene Christen doch immer wieder gut darauf, dass wir möglichst treu dem biblischen Gebot folgen. Aber das ist nicht alles. Ich glaube, dass Maleachi auch dahin kommt und das wird im nächsten Teil auch noch kommen, dass wir tatsächlich mit unserem Herzen, mit unserer Herzenshaltung wirklich auch beim Herrn sind. Dass wir unser Herz ansprechen. Es geht nicht nur um Gebote und Verbote, sondern um das, was Salomo mal sagte in Sprüche 23. Gib mir mein Sohn, dein Herz. Geben wir unsere Herzen, lassen wir uns wirklich anrühren, auch vor so einem Text, dass wir uns eine Wiederbelebung wünschen in unserer Gemeinde, aber auch für uns ganz persönlich eine Wiederbelebung. Dass wir sagen, wir möchten gerne, so wie Jesus mal in Johannes 4 sagte, der Vater sucht solche Anbeter, die ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Wollen wir das und können wir das? Und nicht nur immer über Gebote und Verbote sprechen, sondern wirklich dem Herrn mit ganzem Herzen freudig folgen wollen, das ist doch eigentlich viel schöner. Und dann wird das kommen, das kann man jetzt lesen, lese ich jetzt nicht nochmal vor, man kann das auch singen, das gibt es übrigens auch als Lied, wer ist ein Gott wie du, der das Unrecht verzeiht? Das ist eine tolle Hoffnung, dass wir zu ihm immer wieder kommen können. Er ist treu und gerecht und er wird uns die Sünde vergeben. Und das Volk Juda wird das